Hallo und herzlich willkommen zum Insurance Monday Podcast, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Dein Podcast mit spannenden Insights und exklusiven Gästen aus der traditionellen und digitalen Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Insurance Monday Podcast, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Heute dürfen wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns in der Episode begrüßen, nämlich Sonja Kohn, Gründerin und Managing Partner von Bestfit. Hallo Sonja und herzlich willkommen.
Hallo.
Und beim Insurance Monday Team feiern wir heute wieder eine Premiere, eine wahre Podcast-Premiere, denn aus dem Team neu dabei begrüßen darf ich Alexander Bernhard und Tobias Hintertür. Hallo.
Hallo.
Hallo auch von mir.
Schön, dass ihr da seid. Ja, und heute widmen wir uns wieder einem sehr spannenden Thema, nämlich der Psychometrie, Neuroscience und Behavioral Economics in der Versicherungsbranche. Denn vor gut 300 Jahren wurde durch Halley, DeWitt und Gauss die sich massiv entwickelnde Mathematik in die Versicherungswelt eingeführt. Das hat sie dauerhaft verändert. Wiederholt sich die Geschichte oder werden nun Neuroscience, Psychometrie und Behavioral Economics große Veränderungen in der Versicherungsindustrie einleiten? Und deshalb wollen wir uns heute auch der spannenden Frage widmen, welche Bedeutung und auch Auswirkungen werden diese Themen auf unsere Branche in der Zukunft haben? Bevor wir jedoch inhaltlich einsteigen, würde ich sagen, Sonja, stell dich doch einmal gern kurz vor und auch in dem Kontext dein Unternehmen zum Start.
Danke. Eigentlich schade, dass ihr mich nicht sehen könnt. Nicht, weil ich so hübsch bin, sondern weil ich so alt bin. Der Alexander war lieb genug und hat gesagt, weise. Man meint, dass Innovation mit jungen Leuten zu tun hat, aber ich glaube, der Erfolg bei Innovation in Großunternehmen, den ich Gott sei Dank gehabt habe, ist vielleicht gerade deshalb möglich gewesen, weil es mir gelungen ist, diese Brücke von alt zu neu in die digitale Welt in großen Unternehmen zu schlagen und diese Elefanten tanzen zu lernen. Das ist für mich jetzt schon ein wiederholtes Unternehmen in der Versicherungsbranche. Ich habe für Intesa San Paolo, das ist Italiens größte Bank, die erste Plattform für den Vertrieb von Fonds aufgebaut. Das ist so erfolgreich geworden. Das war eine Gesellschaft, die teilweise mir gehört hat, dass die mich ausgekauft haben und das alles eingeschmolzen haben. So als Zeitvertrieb habe ich für die Dubai-Börse ein Agreement mit der Wiener Börse gemacht, für die Schanke-Börse ein Agreement mit der Wiener Börse. Und für diesen Brückenbau habe ich dann das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich bekommen. Und was macht Bestfit? Ich bin beim Brückenbauen geblieben. Eine Brücke vom Computer zu den Kunden. Und unser Chief Scientist, Professor Dr. Moran Cerf, sagt eigentlich sehr schön, was Bestfit macht. Wir machen Gedanken sichtbar. Wir tun diese Information in Insights verwandeln und wir ermöglichen unseren Geschäftspartnern zu den direkten Brain, zu den Gedanken der Leute zu sprechen, zu den Kunden zu sprechen, so dass es einen Impact macht. Wie machen wir das? Wir haben eine digitale Plattform gebaut, auf der wir eine 3 Minuten Entdeckungsreise machen. Entdeckungsreise ist für den Beantworter, für den Kunden, sich selbst entdecken. 3 lustige Minuten, ihr Selfie, wer sind Sie, Warren Buffett, Bill Gates oder Zuckerberg, also mit einer charmanten Einladung für unsere Geschäftspartner, die Information, die wir durch Algorithmen, die hinter den Fragen stehen und einer Vielzahl über 35 verschiedenen Prädiktors, das sind Information-Kategorien, sammeln. Und was interessiert uns und was geben wir der Versicherungsbranche oder anderen Kunden? Die Information, wie machen diese Leute Entscheidungen? Was sind die Entscheidungstreiber? Die emotionalen, Reaktionen oder rationale Überlegungen? Zeigt man denen ein Termsheet, einen Competitor-Analysis oder ein Testimonial? Wie sophisticated sind sie? Und mit lustigen Fragen zum Beispiel, sie sehen einen, du siehst einen Artikel, der dir wirklich gefällt. Was machst du? Du kaufst ihn, du überlegst, ob du ihn dir leisten kannst, du überlegst, ob du ihn wirklich brauchst. Hinter diesen Dingen sind nicht nur Algorithmen, hinter diesen Dingen steht unsere Fähigkeit, aus dieser Information dann für unsere Kunden wertvolle Daten, Texte, auch Verkaufsstrategien zu kreieren. Unsere Kunden, die Zürich Versicherung, Maccabi, eine ganz große Krankenkasse, IBM, Hermes, über 4 Millionen von diesen Entdeckungsreisen wurden von unseren Kunden verschickt, als Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag, wir haben ein Geschenk für dich. Oder als eine Entdeckungsreise, frohe Weihnachten, was möchten Sie gerne als Geschenk haben? Gartner hat uns nach 10 Monaten Heavy Due Diligence als Cool Vendor 2020 ausgesucht und auch 2021 für unsere Applications im Healthcare. Alles das GDPR compliant, keine Integration in die IT unserer Geschäftspartner notwendig und das Resultat ein Cross-Sell, Upsell, Clusters, personalisierte Texte mit jeweils verschiedenen Images und Bildern, je nach der Persönlichkeit des Kunden. Und Persönlichkeiten und Humans sind das Allerwichtigste. Warren Buffett sagt immer, Insurance is all about risk. Versicherung ist ganz einfach nur Risiko. Und das größte Risiko sind die Menschen, sind die Kunden. Ob es jetzt ein offenes Fenster ist, ob es eine Kerze ist, die man nicht ausgelöscht hat vorm Weggehen, ob man ganz einfach ignoriert die Anweisungen vom Arzt oder ganz einfach ein paar Prost und Schnäppchens zu viel. Und Prost, danke für die Einladung und jetzt wieder zurück an euch.
Vielen Dank für die sehr interessanten Insights und auch zu dem Geschäftsmodell. Ich glaube, da haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon einen sehr, sehr guten Einblick zu bekommen. Ich würde aber noch sagen, damit man dich auch ein bisschen besser kennenlernen kann, Sonja, haben wir ja unser neues Format, die schnellen 5. Und ich würde sagen, zum Start, bevor es dann richtig inhaltlich startet, fangen wir doch einmal mit den 5 kurzen Fragen an. Die erste Frage ist nämlich, bist du eher Typus Elektroauto oder eher Typus Verbrenner?
Elektroauto.
Bist du eher für ein ausgeprägtes Frühstück am Morgen oder reicht dir ein kurzer Kaffee?
Kaffee.
Bist du eher Team Oper oder eher Popkonzert?
Popkonzert.
In deiner Freizeit bzw. am Wochenende eher der volle Terminkalender oder ganz spontan, wie es kommt?
Wie es kommt.
Und zum Urlaub lieber am Strand oder in der Stadt?
In der Stadt.
Sehr schön, ganz lieben Dank dir. Und an der Stelle würde ich zu dir, Alex, übergeben mit den ersten Fragen.
Ja, das ist ja eine wunderbare Überleitung, denn so ähnlich stelle ich mir und kenne ich auch die Entdeckungsreisen, die ihr macht, einige lustige Fragen und dann ein paar Antworten, die Rückschlüsse darauf erlauben, was die Entscheidungstreiber und die Präferenzen einer Person sind. Mein Eindruck ist, dass dieses Thema deutlich wichtiger wird. Ich zitiere hier mal von SwissRe, Verhaltenswissenschaften, Behavioral Science hilft dabei, die Art und Weise zu verbessern, wie Versicherer mit ihren Kunden in Verbindung treten können. Und von McKinsey ist zitiert, dass Behavioral Science eine Möglichkeit ist, neue Potenziale in der im Produktdesign, im Vertrieb, im Schaden und auch beim Aufbau von Ökosystemen zu haben. Vielleicht, Sonja, kannst du uns und unseren Zuhörern erst einmal erläutern, was ist denn damit gemeint? Worum geht's denn da im Kern? Und was sind dann vielleicht auch typische Anwendungsfelder?
Gerne. So einfach ist das eigentlich nicht zu beantworten, weil wir hier über dasselbe Phänomen sprechen wie ein Fingerabdruck. Keine zwei Leute haben denselben Fingerabdruck und keine zwei Leute sind gleich. Und was macht jetzt Behavioral Science? Behavioral Science probiert jeden Menschen genau zu verstehen. Und zwar natürlich die Dinge, die für eine Versicherung wichtig sind. Leider oder im Prinzip ist es ja so, dass Versicherungen es besonders schwer haben, weil die verkaufen nicht ein Produkt, einen Schuh, einen Tisch. Die verkaufen eigentlich ein Versprechen. Ich werde da sein, wenn dir morgen etwas passiert. Und um dieses Versprechen erfolgreich zu verkaufen, muss man wirklich eine Brücke des Vertrauens bilden. Und diese Vertrauensbrücke kann man nur bilden, wenn man genau weiß, wie tickt diese Person. Und diese Person, wenn wir uns anschauen, Cambridge University hat sehr viele Studien gemacht, dass 95% von allen Entscheidungen im unconscious part des Gehirns gemacht werden. Also sind eine Reaktion auf das, was man hört, das, was man sieht. Und jetzt haben wir diese zusätzliche Challenge, dass wir nicht in einem Umfeld arbeiten, wo man sich eine halbe Stunde mit dem Kunden zu Kaffee trifft, sondern digital. Und hier hilft Behavioral Science und hier hilft, andere Worte, die er vorher gesagt hat, Psychometrics und Neuroeconomics. Was wir machen und was gelingt, ist durch indirekte Fragen diese Entscheidungstreiber zu verstehen und kennenzulernen. Und diese Persönlichkeitscharakteristiken bleiben gleich, wir nennen das predictive, also die helfen einer Versicherung auch für die Zukunft. Und das ist die Antwort auf die zweite Frage, wieso hilft es beim Produktdesign? Weil Produktdesign ist etwas, was man beginnt zu machen für die Zukunft. Also Behavioral Science ist die Wissenschaft, würde ich sagen, wie man über charmante Wege, und hier vielleicht noch mal kurz, was ein Schlagwort ist oder ein wichtiger Punkt, der besonders für würde ich sagen, jetzt Incumbents, die alteingesessenen Gesellschaften noch jung ist Experience. Die Leute wollen etwas Positives erleben. Und in dieses positives Erlebnis eingepackt, möglichen uns Psychometrics, Algorithmen an die Antworten anzuhängen und somit für die Versicherungen die Möglichkeit, die Knowledge, das Wissen, die Soft Informations zu geben, erfolgreicher zu verkaufen. Nicht nur das richtige Produkt anzubieten, sondern es so zu beschreiben, dass es jeden Menschen ans Herz und in die Seele spricht und die dann kaufen.
Das klingt total faszinierend. Die Frage, die ich mir stelle, ist, du hast jetzt sehr stark vom Verkaufen und vom Vertrauen gewinnen gesprochen. Wie sieht es denn mit Verhaltensänderungen aus? Also wenn ich an meine Zeit in der Versicherung zurückdenke, das eine ist ja, dass ich den Kunden bekomme. Das andere ist, dass ich idealerweise ja auch den Kunden gegebenenfalls dazu bringe, sein Verhalten zu verändern auf Dauer. Beispielsweise bestimmte Präventionsmaßnahmen gibt es ja im Krankenversicherungsumfeld sehr viel in Richtung Prävention, aber auch in anderen Versicherungen. Besseres Autofahren, das wird ja dann zum Teil in Tarife eingebaut und so weiter. Wie sieht das damit aus?
Es ist, was wir Change of Behavior nennen. Man muss ganz einfach die richtigen Argumente finden, die Person überzeugen. Und wenn man jetzt jemanden sagt, sprechen wir mal von Medizin für Diabetes, ja? Den einen, die rationale Person, wird man damit überzeugen, zu sagen, wenn du dein Medikament nimmst, 85% der Leute kommen dann ohne Spitalaufenthalte durch und haben ein gutes Leben. Und Leute, die emotional denken, denen müsste man ein Testimonial zeigen. Also ganz besonders, wenn wir das Verhalten von Leuten ändern wollen, müssen wir verstehen, wie sie Entscheidungen machen und welche Argumente man verwenden muss, um sie eben zu dieser Veränderung des Verhaltens zu bewegen.
Gut, und wie ist das? Also die Frage ist für mich, wie wirkungsvoll ist das denn dann in der Realität? Und können wir nachher nochmal drauf kommen, die ganze, sag ich mal, ein bisschen ethische Dimension etc. Aber wie gut funktioniert das?
Wir haben gerade in einer deutschen Versicherung, die haben ein A-B-Testing gemacht. Und je nach, also die haben deren normalen Text verwendet, den sie immer haben, ein dasselbe für alle. Und wir haben dann basiert auf diese 3 Minuten Entdeckungsreise, die Kunden gemacht haben, Clusters kreiert und für jeden von diesen Clusters die richtige Nachricht, also personalisierte Kommunikation hergestellt. Und der Unterschied war zwischen 50% und 300%. Also jeder natürlich, manche haben viel besser reagiert und manche haben erstaunlich gut reagiert. Aber der Unterschied ist messbar.
Okay, dann würde ich gerne mal einsteigen, Sonja. Jetzt hast du gerade auch ein super Beispiel für das Thema Versicherungen gemacht. Funktioniert das denn eigentlich auch in anderen Branchen? Und erstmal vielleicht dazu, funktioniert es in anderen Branchen?
Ja, ich meine, was sind wir? Wir probieren Menschen zu verstehen. Und Menschen gibt es in allen Branchen. Also einer unserer Kunden ist IBM. Die sind der Ansicht, dass wir flüssiges Gold für Watson sind. Weil was Kunden, was Versicherungen, was jede Branche heute hat, sind Daten der Vergangenheit. Was hat der Kunde gekauft? Was hat er gemacht, welche Versicherung hat er abgeschlossen, welchen Schaden hat er gemeldet, und manche Gesellschaften sind auch so weit, dass sie die Navigation auf der Webseite sich anschauen. Aber alles das sind Vergangenheit und sind produktzentrisch. Was Bestfit ist menschenzentrisch. Und diese Menschen, der Mensch ist ein Mensch, wenn er eine Versicherung abschließt, wenn er Schuhe kauft, wenn er zum Arzt geht. Also Health ist natürlich Teil der Versicherung, aber auch wieder eine Welt für sich. Und da ist das, was wir machen, was praktisch das Emotional DNA ist. Wir tun die psychische Datensammlung machen, zu dem Arzt dazu, der die physische Daten schon hat. Also funktioniert nicht, ist nicht interessant für einen Maschinenproduzenten, sehr interessant für jeden, der auf der anderen Seite Menschen hat.
Das heißt, es ginge das auch offline?
Auch offline sind Menschen. Was wir zum Beispiel für sehr viel im asiatischen Raum machen, dort haben Versicherungen ein paar hunderttausend Agenten. Die Kommunikation zwischen einer Versicherung und den Agenten. Ich glaube auch in Europa, die kommen mit einem neuen Produkt raus und dann gibt es eine Produktbeschreibung. Jetzt ist es aber so, dass um erfolgreich zu verkaufen, muss sich eigentlich der Verkäufer als erstes in das Produkt verlieben. Der Überzeugung sein, dass es gut ist und dass er es gut verkaufen kann. Und da haben wir ausprobiert, also wir machen auch diese Clusters für Agenten. Und das, was hier charmant ist, das geht jetzt ein bisschen ins Human Resource Area, ist, da kriegen wir ein emotionelles Bild Bild der Person mit 3 Minuten alles Gute zum Geburtstag, ein Geschenk für dich. An einen Mitarbeiter so ein E-Mail. Er kommt sich nicht vor, wie wenn man ihm auf die Couch legt, und man tut trotzdem viel über ihn verfahren. Und wir sind der Ansicht und haben gesehen, dass es wahnsinnig wichtig wäre, wenn man auch die Beziehung zwischen der Versicherung und der Firma und den Mitarbeitern ein bisschen personalisiert, weil die Mitarbeiter sind auch verschieden. Und was interessant war, wurde in Österreich bei Wüstenrot gemacht. Die haben dann gesehen, dass zum Beispiel die emotionellen Agenten verkaufen besser Lebensversicherungen wie rationelle Agenten. Also da kann man unglaublich viel draus lernen. Und was man auch machen kann für offline, ist dann basiert auf die Profile Agenten zuordnen, also einen Match machen zwischen einem Agenten und einem Kunden, die gleich denken, wenn man da 2 Footballfans hat zum Beispiel, dann wird das Gespräch ganz, ganz toll anfangen. Also ja, für offline genauso interessant wie für online, ist natürlich auch wichtig, dass es in offline Zeit erspart. Also wenn der Agent, bevor er zum Kunden geht, schon zusätzlich zu seinem Alter und wo er wohnt, noch Informationen hat, dann wird er effizienter sein und weniger Zeit brauchen und die Abschlussmöglichkeit ist größer.
Vielen Dank für das Beispiel. Ich finde das sehr, sehr spannend, was du gerade gesagt hast, dass ich quasi eine vollkommen neue Zuordnung bräuchte zwischen Kunden und Vermittlern. Was, wenn ich so an die deutsche Versicherungshistorie mit Ausschließlichkeitsvertretern denke, kommt das, glaube ich, einer Revolution nach, wenn ich sage, wir machen das jetzt nicht mehr regional und nach Nase, sondern nach euren Psychogrammen. Bin sehr gespannt, wie der deutsche Versicherungsvertretermarkt darauf reagiert. Aber das ist würde jetzt hier zu weit führen, aber das sollten wir nochmal vielleicht mit Vertrieb besprechen.
Darf ich dazu nur eine Sache sagen?
Gerne.
Es kommt natürlich darauf an, wie man das dem Agenten präsentiert. Ja. Was auch sehr gut funktioniert, und ich kann da dir gerne Zahlen geben. Wir haben zum Beispiel in Deutschland probiert, auf Facebook einen Post zu schalten. Wir haben solche Facebook-Leute ausgesucht, die über Versicherung, Hauskauf, Investments gesprochen haben, und haben dann gesagt, 3 lustige Minuten, dein E-Mail, dein Profil. Also die Leute kriegen am Ende ein Profil, eben du bist so wie Warren Buffett oder etwas. Damit die Leute aber das Profil sehen, müssen sie die E-Mail-Adresse eingeben und GDPR und die Bewilligung, kontaktiert zu werden, und dass man eben diese Kontaktinformation für kommerzielle Zwecke verwenden kann. Wir haben das gemacht ohne einen Brand, also ganz einfach so, das heißt, die Leute wussten nicht einmal, wem sie die Adresse geben. Und 28% von allen Deutschen, die den Post aufgemacht haben, haben ihre E-Mail-Adresse gelassen und die Bewilligung, sich zu kontaktieren. Und wenn wir jetzt sowas nehmen und dem Agenten geben und verschiedenen Agenten, ja, basiert auf, wenn die das kriegen mit 9 Kunden, und mit Kundenprofilen, dann werden sie sich freuen, weil dann haben sie zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten. Also es ist immer ein kleines bisschen, die Musik macht den Unterschied. Also mit zusätzlichen Geschäftsmöglichkeiten glaube ich, dass die Agenten sich drüber freuen würden und nicht Barrikaden aufbauen.
Alles klar. Vielen Dank für die Erläuterung, Sonja.
Sonja, du hast ja schon viele Enkel und auch schon einige Urenkel, soweit ich das weiß. Und dann ist natürlich die Frage für mich, wie verändert sich die Welt? Ich verstehe, dass diese Daten da sind und dass man die analysiert, aber inwieweit führt das zu Unbehagen? Was würdest du denn einem Enkel oder Urenkel sagen, wie er mit solchen Dingen umgehen soll, wenn er dann sozusagen auf der Endkundenseite sitzt?
Erstens, ich glaube, dass wir haben gesehen, Zahlen sprechen manchmal auch. Von den 4 Millionen Entdeckungsreisen, die unsere Kunden in 10 verschiedenen Ländern verschickt haben, die Leute, die komplett durchgegangen sind und den ganzen Questionnaire ausgefüllt haben, ist zwischen 82% und 97%. Also dadurch, dass wir das Ganze verpackt haben in Gamification und Amusement, machen es die Leute gerne. Und das geht durch alle Altersgruppen und durch alle Länder. In keinen der 10 Länder hatten wir weniger wie 82%. Weil der Grund auch ist, wir fragen nie irgendwelche persönlichen Fragen. Wir fragen nicht, wie alt bist du? Wir fragen nicht, was ist dein Sex? Wir fragen, du kriegst eine Einladung zum Mond, was ist deine Reaktion? Fantastisch, wann fahren wir? Das muss ich mir überlegen. Oder danke, nein, ich lebe lieber. Also das Ganze ist GDPR-compliant. Unsere Kunden schicken den Link zu diesen Entdeckungsreisen raus mit und wir geben denen einen Code nur. Also die gesamte Analytics ist für uns anonym. Das heißt, wir brauchen überhaupt keine Daten von unseren Geschäftspartnern, Versicherungen, Banken und so weiter. Und ich sehe hier eigentlich erfahrungsgemäß keine Schwierigkeiten.
Okay. Jetzt noch eine Frage, auch mal um über Versicherungen bis zum in gewissem Sinne zumindest hinausgehen. Wir sind ja im Moment in einer Situation, wo ganz viele Menschen angestrengt darüber nachdenken, wie man eigentlich die Leute dazu bringt, sich gegen Corona impfen zu lassen. Und die Impfquoten stagnieren ja in sehr vielen Ländern, bei uns in Deutschland, auch in den USA, auch in vielen anderen Ländern. Würde mich mal dein Eindruck interessieren, aus deinem Blickwinkel heraus, ist da eigentlich schon sozusagen dieses Potenzial dieser individualisierten Ansprache, wird das schon genutzt nach deinem Eindruck? Ich habe nicht diesen Eindruck, aber wie siehst du das denn aus deiner Erfahrung heraus?
Zwei Überlegungen dazu. Also erstens, es wurde überhaupt nicht verwendet, weil das im Moment also Massentransaktionen sind, generell nicht von den Hausärzten oder wenn, dann nur so als Nebenerscheinung. Also hier ist ein Riesenpotenzial, mit richtiger Argumentation Leute dazu zu bewegen. Zu dem Thema, wenn ich darf, ein ganz anderer Punkt, das Look-alike. Eine Frage, die meine Kunden immer wieder stellen, ist, okay, also jetzt tun 10% meiner Kunden diese Entdeckungsreise-Fragebogen ausfüllen. Was ist mit dem Rest? Und da haben wir statistische Modelle, wo wir von einer kleinen Gruppe auf größere Clusters Informationen geben können. Und da möchte ich jetzt, weil du hast über Covid gesprochen, eine Zahl von Pfizer mit euch kurz darlegen. Pfizer hat von den 5,8 Milliarden Menschen, also das sind offizielle Statistiken von Pfizer, 43.000 als Testgruppe verwendet. Das sind 0,0007%. Und auf das ist praktisch die Weltgesundheit im Moment aufgebaut. Also was fantastisch ist mit Behavioral Science, mit Psychometrics, mit diesen analytischen Tools, die durch Computerization, durch Digitalization, die verarbeitet werden können, dass wir wirklich von kleinen Gruppen auf große schließen können. Und dieses Potenzial, um jetzt zurückzukommen auf die Frage, ist das eine neue Situation von Halle, De Witt und Gauss? Es ist ein Riesenpotenzial und wir sind ganz, ganz, ganz am Anfang.
Und wenn jetzt ein Versicherer, Sonja, jetzt am Anfang da sozusagen einsteigen möchte, wer kümmert sich darum? Wer muss da am Tisch sitzen? Und was erlebst du, sind eigentlich da typische Fragen und Hindernisse, die dabei hochkommen?
Ich tue mal mit den unspezifischen, würde ich sagen, Hindernissen anfangen. Die erste Frage ist IT. Also unsere Plattform muss überhaupt nicht integriert werden. Es ist so, dass die Kunden, unsere Kunden, wenn sie an 1 Million versenden, dann kriegen sie 1 Million URL. Also das ist IT und dasselbe, und wir liefern die Daten SPNS und mit der E-Mail, wie die Leute es haben wollen. Also no technical integration and no GDPR, also keine Privacy Concerns. Das ist die erste Welle, die nichts mit jetzt Behavioral Economics und Neuroscience zu tun hat. Die zweite Überlegung ist eigentlich, wollen die Kunden das wirklich machen? Wie werden die Kunden drauf reagieren? Und da haben wir jetzt zum Glück schon, wie gesagt, 4 Millionen Erfahrungswerte und liebe Kunden, die auch da einspringen und sagen, unsere Kunden, wir haben so ein tolles Feedback auf Facebook gekriegt. Endlich mal was anderes. Jemand, der sich für uns interessiert, wie wir sind und nicht nur, was kaufen wir ihm ab. Also da kommt die Frage, wollen die Kunden das wirklich? Und dann ist die nächste Frage, ja, great, ich habe schon so viele Daten, ich habe mehr Daten, mit denen ich was zu viel für die habe ich noch nicht verarbeitet. Und da ist die Antwort, das ist ganz einfach ein neues Datenset. Und wir können ja mal damit beginnen und nur die Kommunikation, die Produktauswahl bereichern und in personalisieren und dann langsam Schritt für Schritt die Sachen integrieren in eure Information. Die Leute, die das am besten verstehen, eigentlich sind die, die für Business Development verantwortlich sind, die mehr Kunden haben wollen, die mehr Geschäft mit den existierenden Kunden haben wollen, die Referrals haben wollen. Die Data Scientists, die haben kein Budget im Allgemeinen und können somit nicht wirklich ein Geschäftspartner sein. Also Business Development, die Leute für die Profitabilität verantwortlich sind, auch die Leute, die für Image der Gesellschaft verantwortlich sind. Das ist ein Zeichen, we care. Also wir machen zum Beispiel für die Zürich-Versicherung in Italien jetzt das ganze Jahr Newsletters, die sich abwechseln zwischen Caring über Themen, über Events und Cross- und Upsell. Also Beginn, die Visionäre in den Firmen, aber die Visionäre, die eigentlich nicht einmal so sehr aus dem IT kommen, sondern die sagen, wir müssen kundenzentriert arbeiten, wir müssen personalisieren. Also die sind die, die wir am Tisch brauchen und die dann der richtige Ansprechpartner sind.
Sonja, wenn ich da mal ganz kurz einsteigen oder zwischengrätschen darf. Ich habe das in der Vergangenheit häufig erlebt, ganz viele Ideen, ja, wir müssen Kundenansprache machen, aber wir können gar nicht, weil wir gar keine Werbeeinwilligung haben. Ist das ein Thema, was nur in Deutschland ist? Gibt es da Learnings aus anderen Ländern vielleicht, um diese Hürde so ein bisschen zu nehmen? Hast du da Ideen für unsere Zuhörer?
Ja, wir haben das für IBM gemacht. Also besonders alteingesessene Firmen haben Kunden lange bevor es das Gesetz der Marketing-Einwilligung gegeben hat. Und ja. Was wir hier für IBM zum Beispiel gemacht haben, ist so, wie ich vorher erzählt habe, um neue Kunden zu werben. Für existierende Kunden zu sagen, eine Entdeckungsreise für dich, um dein Profil zu sehen, musst du uns die Marketingbewilligung geben. Also in Italien waren das zwei fürchterliche Formulare, so allertypisch Italien. Und wir haben auf diese Weise 4-mal so viel Unterschriften als auf die Marketing-Einwilligung sammeln können, wie IBM mit der normalen Strategie. Also ist ein Problem, aber ist auch ein Problem, bei dem wir als Bestfit helfen können, es zu lösen.
Das heißt, ich würde erstmal über offline gehen, um dann online weiterzumachen mit dem Profil.
Gerne, ja, natürlich. Also das kann man versenden mit einer Karte, QR-Code, mit einem Newsletter, überhaupt kein Problem. Andererseits ist es auch so, das hängt jetzt von der Rechtsabteilung ab, dass man für gewisse Sachen, wenn man nicht ein Produkt verkaufen will, nicht unbedingt eine Marketingbewilligung braucht. Also das ist jetzt auch von Land für Land verschieden. Für einen Newsletter, wenn es kein Verkauf drinnen ist, braucht man nicht in jedem Land eine Marketing-Einwilligung.
Okay, vielen Dank.
Sonja, ganz herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Und ich glaube, das ist, also anders. Ich glaube, das sind Themen, die in Zukunft mehr und mehr eine Rolle spielen werden. Da bin ich mir sehr sicher. Wir sehen das ja heute auch schon in der ganzen Tech-Assurance-Welt. Vielleicht noch ein Thema kurz zum Abschluss. Wir gucken hier aus dem Podcast heraus immer gerne auf das Thema Open Insurance, offene Schnittstellen zwischen Versicherern und Partnern. Siehst du da eine Verbindung zu Behavioral Economics, beziehungsweise mit deiner Erfahrung, wie siehst du denn auf dieses Thema insgesamt?
Ich hoffe, dass ich mir jetzt ein paar Freunde gemacht habe mit der ersten Diskussion oder zumindest Leute, die sagen, will mal mehr hören. Ich hoffe, dass ich mir die jetzt nicht wieder verschrecke mit meiner Antwort. Wenn wir uns die Banken anschauen, Open Banking, eigentlich, ohne da jemandem nahe zu treten, sind die Banken schon ein bisschen weiter wie Versicherungen im Marketing. Funktioniert nicht. Das Open Banking funktioniert in keinem Land wirklich. Und ich glaube, dass die Firmen noch nicht reif sind, ihre heiligen Kühe zu teilen. Und damit meine ich die lieben Kunden. Also wäre wunderschön, aber das ist vielleicht eher ein Thema für meine Kinder oder Enkelkinder. Ich hoffe nicht für die Urenkeln. Aber ich glaube, Open Insurance ist momentan ganz toll zum drüber reden. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Problem oder etwas ist, mit dem man sich jetzt schwer auseinandersetzen muss. Da ist, wie gesagt, Personalization, da ist Kundenservice, da hat es noch viele Themen, die man abhaken muss, bevor Open Insurance eine Realität wird.
Ja, Sonja, ganz lieben Dank für die vielen spannenden Insights. Ich glaube, da waren ganz viele interessante Aspekte dabei. Ich habe wieder sehr viel Neues gelernt, tatsächlich. Vielleicht zum Abschluss die letzte Frage für all diejenigen, die sagen, wow, da waren spannende Impulse dabei und wir würden gerne auch das Gespräch mit Sonja ein bisschen vertiefen. Wie und wo kann man dich denn am besten erreichen?
Also am besten Telefonnummer 004178-719-3171, unsere Website bestfithi.com. Das HI steht für Human Intelligence, da haben wir ein Trademark, also bestfithi.com und sk@bestfithi.com. Tausend Dank, ich bin immer für euch da. Ich werde euch das sagen, was ich für richtig halte und nicht immer das, was man unbedingt hören will. Also sorry vor meinen grauen, meine Wolken über der Open Insurance.
Nein, das ist ja auch absolut richtig und dafür soll der Podcast ja auch sein, dass wir eben nicht nur alles schönreden, sondern auch kritisch hinterfragen. Von dem her ganz lieben Dank für deine Einschätzung und genau, die Kontaktdaten packen wir natürlich alles in die Shownotes, damit der Weg zu dir noch kürzer ist. Und ja, vielen Dank natürlich nochmal an der Stelle für die vielen Insights und natürlich auch an das Insurance Monday Team für die Vorbereitung und die interessanten Fragen. Vielen Dank natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid gespannt auf die nächsten Folgen und wie immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.